»Auf, auf«, rief Robinson, kaum dass Karl früh die Augen öffnete. Der Türvorhang war noch nicht weggezogen, aber man merkte an dem durch die Lücken einfallenden gleichmäßigen Sonnenlicht, wie spät am Vormittag es schon war. Robinson lief eilfertig mit besorgten Blicken hin und her. Bald trug er ein Handtuch, bald einen Wasserkübel, bald Wäsche und Kleidungsstücke, und immer wenn er an Karl vorüberkam, suchte er ihn durch Kopfnicken zum Aufstehen aufzumuntern und zeigte durch Hochheben dessen, was er gerade in der Hand hielt, wie er sich heute noch zum letzten Mal für Karl plage, der natürlich am ersten Morgen von den Einzelheiten des Dienstes nichts verstehen konnte. Aber bald sah Karl, wen Robinson eigentlich bediente. In einem durch zwei Kästen vom übrigen Zimmer abgetrennten Raum, den Karl bisher noch nicht gesehen hatte, fand eine große Waschung statt. Man sah den Kopf Brunelders, den freien Hals, das Haar war gerade ins Gesicht geschlagen, und den Ansatz ihres Nackens über den Kasten ragen, und die hier und da gehobene Hand des de la Marche hielt einen weit herumspritzenden Badeschwamm, mit dem Brunelder gewaschen und gerieben wurde. Man hörte die kurzen Befehle des de la Marche, die er dem Robinson erteilte, der nicht durch den jetzt verstellten eigentlichen Zugang des Raumes die Dinge reichte, sondern auf eine kleine Lücke zwischen einem Kasten und einer spanischen Wand angewiesen war, wobei er überdies bei jeder Handreichung den Arm weit ausstrecken und das Gesicht abgewendet halten musste. »Das Handtuch, das Handtuch!« rief de la Marche, und kaum erschrak Robinson, der gerade unter dem Tisch etwas anderes suchte über diesen Auftrag, und zog den Kopf unter dem Tisch hervor, hieß es schon, »Wo bleibt das Wasser zum Teufel?« Und über dem Kasten erschien hochgereckt das wütende Gesicht des de la Marche. Alles, was man sonst nach Karls Meinung zum Waschen und Anziehen nur einmal brauchte, wurde hier in jeder möglichen Reihenfolge viele Male verlangt und gebracht. Auf einem kleinen elektrischen Ofen stand immer ein Kübel mit Wasser zum Wärmen, und immer wieder trug Robinson die schwere Last zwischen den weit auseinandergestellten Beinen zum Waschraum hin. Bei der Fülle seiner Arbeit war es zu verstehen, wenn er sich nicht immer genau an die Befehle hielt und einmal, als wieder ein Handtuch verlangt wurde, einfach ein Hemd von der großen Schlafstätte in der Zimmermitte nahm und in einem großen Knäuel über die Kästen hinüberwarf. Aber auch de la Marche hatte schwere Arbeit und war vielleicht nur deshalb gegen Robinson so gereizt. In seiner Gereiztheit übersah er Karl glattwegs, weil er selbst Brunelda nicht zufriedenstellen konnte. »Ach«, schrie sie auf. Und selbst der sonst unbeteiligte Karl zuckte zusammen. »Wie du mir weh tust! Geh weg! Ich wasch mich lieber selbst, statt so zu leiden. Jetzt kann ich schon wieder den Arm nicht heben. Mir ist ganz übel, wie du mich drückst. Auf dem Rücken muss ich lauter blaue Flecken haben. Natürlich, du wirst es mir nicht sagen. Warte, ich werde mich von Robinson anschauen lassen oder von unserem Kleinen. Nein, ich tue es ja nicht. Aber sei nur ein wenig zarter. Nimm Rücksicht, de la Marche, aber das kann ich jeden Morgen wiederholen. Du nimmst und nimmst keine Rücksicht. Robinson«, rief sie dann plötzlich, und schwenkte ein Spitzenhöschen über ihrem Kopf. »Komm mir zu Hilfe, schau, wie ich leide. Diese Tortur nennt er Waschen, dieser de la Marche. Robinson, Robinson, wo bleibst du? Hast auch du kein Herz?« Karl machte schweigend den Robinson ein Zeichen mit dem Finger, dass er doch hingehen möge, aber Robinson schüttelte mit gesenkten Augen, überlegend den Kopf, er wusste es besser. »Was fällt dir ein?« sagte Robinson zu Karls Ohr gebeugt. »Das ist nicht so gemeint. Nur einmal bin ich hingegangen und nicht wieder. Sie haben mich damals beide gepackt und in die Wanne getaucht, dass ich fast ertrunken wäre. Und tagelang hat mir die Brunelda vorgeworfen, dass ich schamlos bin, und immer wieder hat sie gesagt, jetzt warst du aber schon lange nicht im Bad bei mir, oder wann wirst du mich denn wieder im Bad anschauen kommen? Erst bis ich ihr einige Mal auf den Knien abgebeten habe, hat sie aufgehört. Das werde ich nicht vergessen.« Und während Robinson das erzählte, rief Brunelda immer wieder, »Robinson, Robinson, wo bleibt denn dieser Robinson?« Trotzdem aber niemand ihr zu Hilfe kam und nicht einmal eine Antwort erfolgte, Robinson hatte sich zu Karl gesetzt und beide sahen schweigend zu den Kästen hin, über denen hier und da die Köpfe Brunelders oder de la Marches erschienen. Trotzdem hörte Brunelda nicht auf, laut über de la Marche Klage zu führen. »Aber de la Marche«, rief sie, »jetzt spüre ich ja wieder gar nicht, dass du mich wäschst. Wo hast du den Schwamm? Also greif doch zu. Wenn ich mich nur bücken, wenn ich mich nur bewegen könnte. Ich wollte dir schon zeigen, wie man wäscht. Wo sind die Mädchenzeiten, als ich dort drüben auf dem Gut der Eltern jeden Morgen im Colorado schwamm? Die beweglichste von allen meinen Freundinnen. Und jetzt? Wann wirst du denn lernen, mich zu waschen, Delamarche? Du schwenkst den Schwamm herum, strengst dich an und ich spüre nichts. Wenn ich sagte, dass du mich nicht wund drücken sollst, so meinte ich doch nicht, dass ich dastehen und mich erkälten will, dass ich aus der Wanne springe und weglaufe, so wie ich bin. Aber dann führte sie diese Drohung nicht aus, was sie ja auch an und für sich gar nicht imstande gewesen wäre. Delamarche schien sie aus Furcht, sie könnte sich erkälten, erfasst und in die Wanne gedrückt zu haben, denn mächtig klatschte es ins Wasser. »Das kannst du, Delamarche«, sagte Brunelda ein wenig leiser, »schmeicheln und immer wieder schmeicheln, wenn du etwas schlecht gemacht hast.« Und dann war es ein Weilchen still. »Jetzt küsst er sie«, sagte Robinson und hob die Augenbrauen. »Was kommt jetzt für eine Arbeit?« fragte Karl. Da er sich nun einmal entschlossen hatte, hier zu bleiben, wollte er auch gleich seinen Dienst versehen. Er ließ Robinson, der nicht antwortete, allein auf dem Kanapee und begann das große, von der Last der Schläfer während der langen Nacht noch immer zusammengepresste Lager auseinanderzuwerfen, um dann jedes einzelne Stück dieser Masse ordentlich zusammenzulegen, was wohl schon seit Wochen nicht geschehen war. »Schau nach, Delamarche«, sagte da Brunelda. »Ich glaube, sie zerwerfen unser Bett. An alles muss man denken, niemals hat man Ruhe. Du musst gegen die zwei strenger sein. Sie machen sonst, was sie wollen.« »Das ist gewiss der Kleine mit seinem verdammten Diensteifer«, rief Delamarche und wollte wahrscheinlich aus dem Waschraum hervorstürzen. Karl warf schon alles aus der Hand, aber glücklicherweise sagte Brunelda, »nicht weggehen, Delamarche, nicht weggehen.« »Ach, ist das Wasser heiß, man wird so müde. Bleib bei mir, Delamarche.« Erst jetzt merkte Karl eigentlich, wie der Wasserdampf hinter den Kästen unaufhörlich emporstieg. Robinson legte erschrocken die Hand an die Wange, als habe Karl etwas Schlimmes angerichtet. »Alles in dem gleichen Zustand lassen, in dem es war«, erklang die Stimme des Delamarche. »Wisst ihr denn nicht, dass Brunelda nach dem Bade immer noch eine Stunde ruht? Elende Misswirtschaft!« »Wartet, bis ich über euch komme. Robinson, du träumst wahrscheinlich schon wieder. Dich allein mache ich für alles verantwortlich, was geschieht. Du hast den Jungen im Zaum zu halten. Er wird nicht nach seinem Kopf gewirtschaftet. Wenn man etwas will, kann man nichts von euch bekommen. Wenn nichts zu tun ist, seid ihr fleißig. Verkriecht euch irgendwo hin und wartet, bis man euch braucht.« Aber gleich war alles vergessen, denn Brunelda flüsterte ganz müde, als werde sie von dem heißen Wasser überflutet. »Das Parfum. Bringt das Parfum.«
»Das Parfum«, schrie Delamarche, »rührt euch!«
Ja, aber wo war das Parfum? Karl sah Robinson an, Robinson sah Karl an. Karl merkte, dass er hier alles allein in die Hand nehmen müsse. Robinson hatte keine Ahnung, wo das Parfum war. Er legte sich einfach auf den Boden, fuhr immerfort mit beiden Armen unter dem Kanapee herum und beförderte aber nichts anderes als Knäuel von Staub und Frauenhaaren heraus. Karl eilte zuerst zum Waschtisch, der gleich bei der Türe stand, aber in seinen Schubladen fanden sich nur alte englische Romane, Zeitschriften und Noten vor, und alles war so überfüllt, dass man die Schubladen nicht schließen konnte, wenn man sie einmal aufgemacht hatte.
»Das Parfum«, seufzte unterdessen Brunelda, »wie lange das dauert, ob ich heute noch mein Parfum bekomme?«
Bei dieser Ungeduld Brunelders durfte natürlich Karl nirgends gründlich suchen. Er musste sich auf den oberflächlichen ersten Eindruck verlassen. Im Waschkasten war die Flasche nicht. Auf dem Waschkasten standen überhaupt nur alte Fläschchen mit Medizinen und Salben. Alles andere war jedenfalls schon in den Waschraum getragen worden. Vielleicht war die Flasche in der Schublade des Esstisches. Auf dem Weg zum Esstisch aber, Karl dachte nur an das Parfum, sonst an nichts, stieß er heftig mit Robinson zusammen, der das Suchen unter dem Kanapee endlich aufgegeben hatte und in einer aufdämmernden Ahnung vom Standort des Parfums wie blind Karl entgegenlief. Man hörte deutlich das Zusammenschlagen der Köpfe. Karl blieb stumm, Robinson hielt zwar im Lauf nicht ein, schrie aber, um sich den Schmerz zu erleichtern, andauernd und übertrieben laut.
»Statt das Parfum zu suchen, kämpfen Sie«, sagte Brunelda. »Ich werde krank von dieser Wirtschaft, Delamarche, ich werde ganz gewiss in deinen Armen sterben.«
»Ich muss das Parfum haben«, rief sie dann sich aufraffend. »Ich muss es unbedingt haben. Ich gehe nicht früher aus der Wanne, ehe man es mir bringt, und müsste ich hier bis Abend bleiben.«
und sie schlug mit der Faust ins Wasser. Man hörte es aufspritzen. Aber auch in der Schublade des Esstisches war das Parfüm nicht. Zwar waren dort ausschließlich Toilettengegenstände Brunelders, wie alte Puderquasten, Schminktöpfchen, Haarbürsten, Löckchen und viele verfitzte und zusammengeklebte Kleinigkeiten, aber das Parfüm war dort nicht. Und auch Robinson, der noch immer schreiend in einer Ecke von etwa 100 dort aufgehäuften Schachteln und Kassetten eine nach der anderen öffnete und durchkramte, wobei immer die Hälfte des Inhalts meist Nähzeug und Briefschaften auf den Boden fiel und dort liegen blieb, konnte nichts finden, wie er zeitweise Karl durch Kopfschütteln und Achselzucken anzeigte. Da sprang de la Marche in Unterkleidung aus dem Waschraum hervor, während man Brunelda krampfhaft weinen hörte. Karl und Robinson ließen vom Suchen ab und sahen den de la Marche an, der ganz und gar durchnässt, auch vom Gesicht und von den Haaren rann ihm das Wasser, ausrief: »Jetzt also fangt gefälligst zu suchen an! Hier!« befahl er zuerst Karl zu suchen und dann dort dem Robinson. Karl suchte wirklich und überprüfte auch noch die Plätze, zu denen Robinson schon kommandiert worden war, aber er fand ebenso wenig das Parfüm wie Robinson, der eifriger als er suchte, seitlich nach de la Marche ausschaute, der so weit der Raum reichte, stampfend im Zimmer auf und ab ging und gewiss am liebsten sowohl Karl wie Robinson durchgeprügelt hätte.
»De la Marche«, rief Brunelda, »komm ich doch wenigstens abtrocknen. Die zwei finden ja das Parfüm doch nicht und bringen nur alles in Unordnung. Sie sollen sofort mit dem Suchen aufhören, aber gleich. Und alles aus der Hand legen und nichts mehr anrühren. Sie möchten wohl aus der Wohnung einen Stall machen. Nimm sie beim Kragen, de la Marche, wenn sie nicht aufhören.« »Aber sie arbeiten ja noch immer. Gerade ist eine Schachtel gefallen. Sie sollen sie nicht mehr aufheben, alles liegen lassen und aus dem Zimmer heraus. Riegel hinter ihnen die Tür zu und komm zu mir. Ich liege ja schon viel zu lange im Wasser. Die Beine habe ich schon ganz kalt.«
»Gleich, Brunelda, gleich«, rief de la Marche und eilte mit Karl und Robinson zur Tür. Ehe er sie aber entließ, gab er ihnen den Auftrag, das Frühstück zu holen und womöglich von jemandem ein gutes Parfüm für Brunelda auszuborgen. »Das ist eine Unordnung und ein Schmutz bei euch«, sagte Karl draußen auf dem Gang. »Gleich wie wir mit dem Frühstück zurückkommen, müssen wir zu ordnen anfangen.« »Wenn ich nur nicht so leidend wäre«, sagte Robinson, »an diese Behandlung.« Gewiss kränkte sich Robinson darüber, dass Brunelda zwischen ihm, der sie doch schon monatelang bediente, und Karl, der erst gestern eingetreten war, nicht den geringsten Unterschied machte. Aber er verdiente es nicht besser, und Karl sagte, »Du musst dich ein wenig zusammennehmen.« Um ihn aber nicht gänzlich seiner Verzweiflung zu überlassen, fügte er hinzu, »Es wird ja nur eine einmalige Arbeit sein. Ich werde dir hinter den Kästen ein Lager machen, und wenn nur einmal alles ein wenig geordnet ist, wirst du dort den ganzen Tag liegen können, dich um gar nichts kümmern müssen und sehr bald gesund werden.« »Jetzt siehst du es also selbst ein, wie es mit mir steht«, sagte Robinson und wandte das Gesicht von Karl ab, um mit sich und seinem Leid allein zu sein. »Aber werden sie mich denn jemals ruhig liegen lassen?« »Wenn du willst, werde ich darüber selbst mit de la Marche und Brunelda reden.« »Nimm denn Brunelda irgendeine Rücksicht?«, rief Robinson aus und stieß, ohne dass er Karl darauf vorbereitet hätte, mit der Faust eine Tür auf, zu der sie eben gekommen waren. Sie traten in eine Küche ein, von deren Herd, der reparaturbedürftig schien, geradezu schwarze Wölkchen aufstiegen. Vor der Herdtüre kniete eine der Frauen, die Karl gestern auf dem Korridor gesehen hatte, und legte mit den bloßen Händen große Kohlenstücke in das Feuer, das sie nach allen Richtungen hin prüfte. Dabei seufzte sie in ihrer für eine alte Frau unbequemen knienden Stellung.
»Natürlich, da kommt auch noch diese Plage«, sagte sie beim Anblick Robinsons, erhob sich mühselig die Hand auf der Kohlenkiste und schloss die Herdtüre, deren Griff sie mit ihrer Schürze umwickelt hatte. »Jetzt um 4 Uhr nachmittags«, Karl staunte die Küchenuhr an, »müsst ihr noch frühstücken, Bande.« »Setzt euch«, sagte sie dann, »und wartet, bis ich für euch Zeit habe.«
Robinson zog Karl auf ein Bänkchen in der Nähe der Türe nieder und flüsterte ihm zu, »Wir müssen ihr folgen, wir sind nämlich von ihr abhängig. Wir haben unser Zimmer von ihr gemietet und sie kann uns natürlich jeden Augenblick kündigen. Aber wir können doch nicht die Wohnung wechseln. Wie sollen wir denn wieder alle die Sachen wegschaffen? Und vor allem ist doch Brunelda nicht transportabel.
Und hier auf dem Gang ist kein anderes Zimmer zu bekommen? Fragte Karl.
Es nimmt uns ja niemand auf, antwortete Robinson. Im ganzen Haus nimmt uns niemand auf.
So saßen sie still auf ihrem Bänkchen und warteten. Die Frau lief immerfort zwischen zwei Tischen, einem Waschbottich und dem Herd hin und her. Aus ihren Ausrufen erfuhr man, dass ihre Tochter unwohl war und sie deshalb alle Arbeit, nämlich die Bedienung und Verpflegung von 30 Mietern, allein besorgen musste. Nun war noch überdies der Ofen schadhaft, das Essen wollte nicht fertig werden. In zwei riesigen Töpfen wurde eine dicke Suppe gekocht. Und wie oft die Frau auch sie mit Schöpflöffeln untersuchte und aus der Höhe herabfließen ließ, die Suppe wollte nicht gelingen. Es musste wohl das schlechte Feuer daran schuld sein, und so setzte sie sich vor die Herdtüre fast auf den Boden und arbeitete mit dem Schürhaken in der glühenden Kohle herum. Der Rauch, von dem die Küche erfüllt war, reizte sie zum Husten, der sich manchmal so verstärkte, dass sie nach einem Stuhl griff und minutenlang nichts anderes tat, als hustete. Öfters machte sie die Bemerkung, dass sie das Frühstück heute überhaupt nicht mehr liefern werde, weil sie dazu weder Zeit noch Lust habe. Da Karl und Robinson einerseits den Befehl hatten, das Frühstück zu holen, andererseits aber keine Möglichkeit, es zu erzwingen, antworteten sie auf solche Bemerkungen nicht, sondern blieben still sitzen wie zuvor. Ringsherum auf Sesseln und Fußbänkchen, auf und unter den Tischen, ja selbst auf der Erde in einen Winkel zusammengedrängt, stand noch das ungewaschene Frühstücksgeschirr der Mieter. Da waren Kännchen, in denen sich noch ein wenig Kaffee oder Milch vorfinden würde. Auf manchen Tellerchen gab es noch Überbleibsel von Butter. Aus einer umgefallenen großen Blechbüchse war Cakes weit herausgerollt. Es war schon möglich, aus dem allen ein Frühstück zusammenzustellen, an dem Brunelda, wenn sie seinen Ursprung nicht erfuhr, nicht das Geringste hätte aussetzen können. Als Karl das bedachte und ein Blick auf die Uhr ihm zeigte, dass sie nun schon eine halbe Stunde hier warteten und Brunelda vielleicht wütete und de la Marche gegen die Dienerschaft aufhetzte, rief gerade die Frau aus einem Husten heraus, währenddessen sie Karl anstarrte, »Ihr könnt hier schon sitzen, aber das Frühstück bekommt ihr nicht. Dagegen bekommt ihr in 2 Stunden das Nachtmahl.« »Komm, Robinson«, sagte Karl, »wir werden uns das Frühstück selbst zusammenstellen.«
»Wie?« rief die Frau mit geneigtem Kopf.
»Seien Sie doch bitte vernünftig«, sagte Karl. »Warum wollen Sie uns denn das Frühstück nicht geben? Nun warten wir schon eine halbe Stunde, das ist lang genug. Man bezahlt Ihnen doch alles und gewiss zahlen wir bessere Preise als alle anderen. Dass wir so spät frühstücken, ist gewiss für Sie lästig, aber wir sind Ihre Mieter, haben die Gewohnheit, spät zu frühstücken und Sie müssen sich eben auch ein wenig für uns einrichten.« »Heute wird es Ihnen natürlich wegen der Krankheit Ihres Fräulein Tochter besonders schwer, aber dafür sind wir wieder bereit, uns das Frühstück hier aus den Überbleibseln zusammenzustellen, wenn es nicht anders geht, und Sie uns kein frisches Essen geben.« Aber die Frau wollte sich mit niemandem in eine freundschaftliche Aussprache einlassen. Für diese Mieter schienen ihr auch noch die Überbleibsel des allgemeinen Frühstücks zu gut. Aber andererseits hatte sie die Zudringlichkeit der zwei Diener schon satt, packte deshalb eine Tasse und stieß sie Robinson gegen den Leib, der erst nach einem Weilchen mit wehleidigem Gesicht begriff, dass er die Tasse halten sollte, um das Essen, das die Frau aussuchen wollte, in Empfang zu nehmen. Sie belud nun die Tasse in größter Eile, zwar mit einer Menge von Dingen, aber das Ganze sah eher wie ein Haufen schmutzigen Geschirrs, nicht wie ein eben zu servierendes Frühstück aus. Doch während die Frau sie hinausdrängte und sie gebückt, als fürchteten sie Schimpfwörter oder Stöße, zur Tür eilten, nahm Karl die Tasse Robinson aus den Händen, denn bei Robinson schien sie ihm nicht genug sicher. Auf dem Gang setzte sich Karl, nachdem sie weit genug von der Tür der Vermieterin waren, mit der Tasse auf den Boden, um vor allem die Tasse zu reinigen, die zusammengehörigen Dinge zu sammeln, also die Milch zusammenzugießen, die verschiedenen Butterüberbleibsel auf einen Teller zu kratzen, dann alle Anzeichen des Gebrauches zu beseitigen, also die Messer und Löffel zu reinigen, die angebissenen Brötchen gerade zu schneiden und so dem Ganzen ein besseres Ansehen zu geben. Robinson hielt diese Arbeit für unnötig und behauptete, das Frühstück hätte schon oft noch viel ärger ausgesehen, aber Karl ließ sich durch ihn nicht abhalten und war noch froh, dass sich Robinson mit seinen schmutzigen Fingern an der Arbeit nicht beteiligen wollte.
Um ihn in Ruhe zu halten, hatte ihm Karl gleich allerdings ein für allemal, wie er ihm dabei sagte, einige Cakes und den dicken Bodensatz eines früher mit Schokolade gefüllten Töpfchens zugewiesen. Als sie vor ihre Wohnung kamen und Robinson ohne weiteres die Hand an die Klinke legte, hielt ihn Karl zurück, da es doch nicht sicher war, ob sie eintreten durften.
»Aber ja«, sagte Robinson, »jetzt frisiert er sie ja nur.«
Und tatsächlich saß in dem noch immer ungelüfteten und verhängten Zimmer Brunelda mit weit auseinandergestellten Beinen im Lehnstuhl, und Delamarche, der hinter ihr stand, kämmte mit tief herabgebeugtem Gesicht ihr kurzes, wahrscheinlich sehr verfitztes Haar. Brunelda trug wieder ein ganz loses Kleid, diesmal aber von blassrosa Farbe. Es war vielleicht ein wenig kürzer als das gestrige, wenigstens sah man die weißen, grob gestrickten Strümpfe fast bis zum Knie. Ungeduldig über die lange Dauer des Kämmens fuhr Brunelda mit der dicken roten Zunge zwischen den Lippen hin und her. Manchmal riss sie sich sogar mit dem Ausruf »Aber Delamarche!« gänzlich von Delamarche los, der mit erhobenem Kamm ruhig wartete, bis sie den Kopf wieder zurücklegte.
»Es hat lange gedauert«, sagte Brunelda im Allgemeinen.
Und zu Karl insbesondere sagte sie,
»Du musst ein wenig flinker sein, wenn du willst, dass man mit dir zufrieden ist. An dem faulen und gefräßigen Robinson darfst du dir kein Beispiel nehmen. Ihr habt wohl schon inzwischen irgendwo gefrühstückt. Ich sage euch, nächstens dulde ich das nicht.«
Das war sehr ungerecht. Und Robinson schüttelte auch den Kopf und bewegte allerdings lautlos die Lippen. Karl jedoch sah ein, dass man auf die Herrschaft nur dadurch einwirken könne, dass man ihr zweifellose Arbeit zeige. Er zog daher ein niedriges japanisches Tischchen aus einem Winkel, überdeckte es mit einem Tuch und stellte die mitgebrachten Sachen auf. Wer den Ursprung des Frühstücks gesehen hatte, konnte mit dem Ganzen zufrieden sein, sonst aber war, wie sich Karl sagen musste, manches daran auszusetzen. Glücklicherweise hatte Brunelda Hunger. Wohlgefällig nickte sie Karl zu, während er alles vorbereitete, und öfters hinderte sie ihn, indem sie vorzeitig mit ihrer weichen, fetten, womöglich gleich alles zerdrückenden Hand irgendeinen Bissen für sich hervorholte.
»Er hat es gut gemacht«, sagte sie schmatzend,
und zog Delamarche, der den Kamm in ihrem Haar für die spätere Arbeit stecken ließ, neben sich auf einen Sessel nieder. Auch Delamarche wurde im Anblick des Essens freundlich, beide waren sehr hungrig. Ihre Hände eilten kreuz und quer über das Tischchen. Karl erkannte, dass man hier, um zu befriedigen, nur immer möglichst viel bringen musste, und in Erinnerung daran, dass er in der Küche noch verschiedene brauchbare Esswaren auf dem Boden liegen gelassen hatte, sagte er, »Zum ersten Mal habe ich nicht gewusst, wie alles eingerichtet werden soll. Nächstes Mal werde ich es besser machen.« Aber noch während des Redens erinnerte er sich, zu wem er sprach. Er war zu sehr von der Sache selbst befangen gewesen. Brunelda nickte Delamarche befriedigt zu und reichte Karl zum Lohn eine Handvoll Keks.